Ja, wer redet schon gerne über den Tod? Ne? Gut, wenn wir so von Haus zu Haus gehen im Predigtdienst, die Menschen, wenn wir über solche Themen sprechen, sagen oft, ach ja, gut, kein Problem, der Tod gehört zum Leben und da müssen wir alle durch und wer weiß, was dann kommt. Ja? Nur, wenn es dann mal ernst wird, ne, wenn man vielleicht einen lieben Angehörigen verloren hat, oder wenn man vielleicht eine Krankheit hat, eine eine Krankheit, die nicht heilbar ist im Moment, dann macht man sich vielleicht schon Gedanken, ne? Auch über den Tod. Aber das ist jetzt nicht nur ein Privileg von uns, sondern von allen Menschen. Alle Menschen machen sich Gedanken darüber. Ja, und das auch schon seit ewigen Zeiten. Schon die Philosophen haben sich darüber Gedanken gemacht. Interessant, was Sokrates sagte in seiner Schlussrede, kurz bevor er dann gestorben ist. Er hat ja den Schierlingsbecher trinken müssen, Selbstmord begehen müssen. Und dann sagte er zum Schluss zu seinen Freunden: Nun aber ist die Zeit gekommen, uns zu trennen. Ich als derjenige, der sterben wird, ihr als die, die weiterleben werden. Wer von uns den besseren Weg geht, das bleibt allen verborgen, außer dem Gott. Also hier hat Sokrates so die Ansicht vertreten, wissen wir nicht. Mal gucken, was kommt. Später war aber Platon damit unzufrieden mit dieser Aussage. Und Platon hat ja sehr viel aufgeschrieben von Sokrates, oder eigentlich alles. Und dann hat er dem Sokrates ein bisschen andere Wörter oder andere Worte in den Mund gelegt. Und da soll also Sokrates gesagt haben, er ist wieder zum Ausgangspunkt zurückgekommen. Das Gegenteil von Leben ist der Tod. Und weil die Seele immer mit dem Leben verbunden ist, wird sie nie die Eigenschaften des Todes annehmen. Also ist die Seele unsterblich. Allerdings, so gesteht Sokrates zu, kann man das Ausgeführte nicht mit Vernunft beweisen. Der Glaube an das ewige Bestehen der Seele ist ein Wagnis, sagte dann Platon. Und wenn wir das so in der Weltgeschichte verfolgen, dann sehen wir, dass die Lehre der unsterblichen Seele in allen Religionen vertreten ist, allen wohlbekannten Religionen. Ne? Schon die alten Babylonier und die alten Ägypter haben an eine von Seelen oder die Seelen der verstorbenen Bevölkerung der Unterwelt geglaubt. Oder wenn wir auch an die fernöstlichen Religionen denken, die Hindus zum Beispiel. Die Hindus haben das Gesetz des Karmas dann entworfen, also das Gesetz des Karmas, Ursache und Wirkung, miteinander vermischt so ein bisschen und dann kam die Reinkarnationslehre dann auch zum Tragen. Oder dann auch die Griechen, war ja dann so, dass Alexander der Große, der ja sehr beeinflusst war auch von den Philosophen, von Aristoteles ja belehrt wurde und er hat ja dann das ganze Gebiet, das Mittelmeergebiet hellenisiert, also hat auch die ganze Kultur der Griechen mit verbreitet in die Gegend. Und dadurch ist auch der ganze Mittelmeerraum mit diesen, mit der Lehre der unsterblichen Seele konfrontiert worden. Und dann haben sogar die Juden auch, also die ja das Alte Testament haben, auch die Juden an die unsterbliche Seele geglaubt. Zum Beispiel sagt die Enzyklopädie Judaica, die Rabbiner des Talmuds glaubten an die Weiterexistenz der Seele nach dem Tod. Dann kam die Christenheit, Jesus Christus, danach die Christenheit und wenn man das in den Kirchen heute verfolgt, ne, auch da wird von einer Lehre oder von einer Seele nach dem Tod auch gesprochen. Und im Islam, nun da ist es auch so und wir wissen, was daraus auch entsteht, ne, dass manche Menschen dann eben sogar bereit sind, ihr Leben zu lassen, weil sie denken, sie leben irgendwo in einem geistigen Bereich weiter. Ja, das ist jetzt aber interessant. Jetzt wollen wir ja über die Auferstehung reden, nicht über die unsterbliche Seele. Nur was bedeutet denn die Auferstehung? Das griechische Wort Auferstehung bedeutet aufrichten oder aufstehen. Die Definition bedeutet eine Entmachtung des Scheols, also des Grabs. Es würde die Befreiung der darin Festgehaltenen bedeuten, was einer Entleerung des Grabesreiches gleichkäme. Das würde natürlich eine Auferstehung voraussetzen, ein Aufrichten derer, die ohne Leben, das heißt im Todeszustand oder im Grab sind. Das bedeutet Auferstehung. Aber wenn wir jetzt so sehen, wenn wir die verschiedenen Lehren der Religionen mal sehen, ist das ja äußerst verwirrend. Jetzt wird auf der einen Seite vielleicht auf einer Beerdigung gesagt, also das Kind hat Gott zu sich geholt, solche Formulierungen vielleicht, er hat noch einen Engel gebraucht im Himmel oder so. Und auf der anderen Seite wird dann 5 Minuten später von der Auferstehung gesprochen, die dann kommen wird. Das ist äußerst verwirrend. Und das ist etwas sehr Außergewöhnliches, was unsere Lehre betrifft durch die Bibel, was die Lehre der Zeugen Jehovas betrifft. Und das sollte uns sehr stärken, dass wir hier ein klares Verständnis haben aus der Bibel. Und woher kommt denn diese falsche Lehre der unsterblichen Seele? Wir schlagen mal Johannes 8, Vers 44 auf. Hier hat Jesus Christus über jemanden was gesagt. Johannes Kapitel 8, Vers 44. Wenn ihr möchtet, schlagt das mal gemeinsam mit mir auf. Johannes 8, Vers 44. Hier sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern, zu den Sadduzäern auch, die ja gar nicht an die Auferstehung geglaubt haben: Ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel, und nach den Begierden eures Vaters wünscht ihr zu tun. Jener war ein Totschläger, als er begann, und er stand in der Wahrheit nicht fest, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er gemäß seiner eigenen Neigung, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Warum kann man das sagen? Warum konnte das Jesus sagen? Nun, als Adam und Eva im Garten Eden gesündigt haben, ist ja eine interessante Frage entstanden. Wer hat jetzt recht? Jehova hat ja gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Und Satan hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr bestimmt nicht sterben. Ja, und was ist passiert? Existiert Adam und Eva heute noch? Nein, sie sind gestorben. Damit stand Satan aber jetzt als Lügner da. Und jetzt hat er was ganz Geschicktes gemacht. Jetzt hat er diese Lehre der Unsterblichkeit vermittelt, den Menschen, indem er gesagt hat, ja, nee, das ist schon korrekt, was ich euch gesagt habe. Wartet mal ab, wenn ihr sterbt, dann lebt ihr weiter. Macht euch darüber mal keine Gedanken. Es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Und was ist daraus entstanden, aus dieser Lehre? Nun, die Menschen sind völlig verwirrt worden und haben überhaupt keinen klaren Verstand mehr oder Gedanken mehr, was es jetzt die Auferstehung betrifft. Manche wenden sich völlig ab auch von der Religion, weil sie sagen, das kann ja gar nicht sein. Einerseits leben wir weiter, andererseits gibt es vielleicht eine Auferstehung oder nicht. Was ist das für ein grausamer Gott, der sowas zulässt, dass mein Kind stirbt, der es dann vielleicht zu sich in den Himmel holt? Und damit hat er gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Er hat Jehova noch in Misskredit gebracht. Und die Menschen haben sich abgewandt von Gott. Aber deshalb können wir von Glück reden, dass das eintreffen wird, was in Römer gesagt wird. Römer Kapitel 16, Vers 20. Und das ist so eine Formulierung, ich finde, da fehlt nur noch irgendwie zum Glück, dass der Apostel Paulus so sagt, zum Glück. Das sind so die letzten Worte im Römerbrief. Und er sagt dann in Römer 16, Vers 20, der Gott, der Frieden gibt, wird seinerseits den Satan in kurzem unter euren Füßen zermalmen. Also Satan wird für diese Lüge, die er in der Weltgeschichte verbreitet hat, die er in allen Religionen verbreitet hat, fundamentiert hat, dafür wird er zur Rechenschaft gezogen werden. Aber warum ist jetzt die Auferstehung so, warum können wir daran glauben, dass es die Auferstehung gibt, dass es eine Tatsache auch ist? Wir wollen mal Apostelgeschichte 17 aufschlagen und interessanterweise hat hier der Apostel Paulus ja zu den griechischen Philosophen gesprochen. In Apostelgeschichte 17 wird gesagt, dass er auf dem Marktplatz war in Athen und auf dem Areopag, und im Vers 18 wird dann von den epikureischen wie auch von den stoischen Philosophen gesprochen, die dann in einen Wortwechsel mit ihm auch eingegangen sind. Und im Vers 21 wird gesagt, was so die Philosophen so alles gemacht haben. Ne? In der Tat, alle Athener und die dort zugezogenen Ausländer verbrachten ihre Mußezeit mit nichts anderem, als nur damit etwas Neues zu erzählen oder anzuhören. Ne? Wir haben da so, man würde sagen, heute philosophiert. Höchstwahrscheinlich auch über die Dinge, über die anderen Religionen, über den Sinn des Lebens, über das Leben nach dem Tod, wovon Platon vielleicht gesprochen hat, ne, was sie kannten. Über all diese Dinge waren ja keine dummen Leute, ne? Jetzt kommt der Paulus dazu und hat sie ja erstmal gelobt da, diesen unbekannten Gott, wenn wir das weiter verfolgen würden. Hat also ihre Göttlichkeit oder ihre Religiosität gelobt. Und dann hat er sogar noch zwei Philosophen zitiert im Vers 28. Und in der Fußnote hier in der Studienbibel wird gesagt, in der Studienbibel, Aratos und Kleantes waren das. Das waren auch zwei Stoiker, auch die durchaus interessante Dinge gesagt haben. Also er hat sich auch da ausgekannt. Aber was macht er jetzt? Jetzt sagt er im Vers 30, zu diesen Zuhörern, zu diesen Intellektuellen, könnte man sagen, wohl hat Gott über die Zeiten solcher Unwissenheit hinweggesehen. Doch lässt er jetzt den Menschen sagen, dass sie alle überall bereuen sollten. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die bewohnte Erde in Gerechtigkeit richten will, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen Menschen eine Gewähr dafür gegeben, indem er ihn von den Toten zur Auferstehung gebracht hat. Also er sagt jetzt den Leuten, das ist interessant, was ihr alles glaubt, was ihr macht und was ihr tut, das ist alles okay. Nur, wenn ihr mal daran denkt, im gesamten Alten Testament gibt es überall Hinweise auf den Messias. Überall wird dieser Messias vorhergesagt. Ich habe ihn kennengelernt und ich weiß, dass er existiert und der Beweis ist die Auferstehung von den Toten, von Jesus Christus. Und dass das auch wirklich stattgefunden hat, dafür gibt es ja sehr viele Augenzeugen auch, ne? Die Frauen, die ihn gesehen haben am Grab, dann hat er sich dem Petrus gezeigt, hat sich allen 12 Aposteln gezeigt, dann 500 auf einmal, ne? Und wenn das jetzt nicht stattgefunden hätte, Paulus hat das ja nur einige Jahre später geschrieben, dann hätte ja, das wäre das nicht in die Bibel reingekommen, ne? Dann hätte er das nicht hier auf dem Areopag erzählen können. Dann hätten die Bibelschreiber gesagt, nee, warte mal, das stimmt gar nicht, ne? Ja doch. Es hat gestimmt. Und Jesus Christus ist von den Toten auferweckt worden. Ein klarer Beweis für die Auferweckung. Ne? Und es wird nirgendwo in der Bibel gesagt, dass er diese 3 Tage, wo er tot war, irgendwo im Himmel war oder so. Ne? Nein, er war tot. Er war im Scheol, im Grabesreich. Ne? Aber wie hat denn Jesus Christus selber argumentiert, wenn es um die Auferstehung geht? Wir wollen mal Johannes Kapitel 11 aufschlagen. Hier argumentiert Jesus fast ein bisschen außergewöhnlich, gar nicht so seine Art, wie er sonst immer so, was er sonst so getan hat. In Johannes 11 wird im Vers 2 gesagt, dass der Lazarus krank war. Also Lazarus war krank. Jetzt heißt es im Vers 3, daher sandten seine Schwestern zu ihm, um ihm zu sagen, Herr, siehe, der, zu dem du Zuneigung hast, ist krank. Man könnte also jetzt sagen, so die Schwestern von dem Lazarus haben ein bisschen die Beziehung spielen lassen. Ne? Sie wussten, Jesus Christus ist gut befreundet mit Lazarus und Lazarus ist jetzt krank und weißt du was, wir gehen mal vorsichtshalber, sagen mal Jesus Bescheid, er hat ja vorher auch schon andere geheilt. Also wenn das was Ernstes ist, Jesus wird Lazarus sicher heilen. Kein Problem. Jetzt sagt Jesus in so einem Nebensatz im Vers 4, der Zweck dieser Krankheit ist nicht der Tod, sondern die Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Also die Zuhörer, die werden jetzt da gestanden haben, wie, was, der Zweck dieser Krankheit, was soll denn das jetzt? Naja, okay, werden sich jetzt nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben. Ne? Und jetzt macht er was ganz Außergewöhnliches, was gar nicht so seine Art ist. Im Vers 6, als er aber hörte, dass er krank sei, blieb er allerdings 2 Tage an dem Ort, wo er war. Also anstatt jetzt gleich zu rennen und dem Lazarus zu helfen, bleibt er erstmal noch 2 Tage da. Tja, warum? Er erklärt das selber im Vers 11. Diese Dinge sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist zur Ruhe gegangen, doch begebe ich mich dorthin, um ihn aus dem Schlaf zu wecken. Deswegen sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er zur Ruhe gegangen ist, wird er gesund werden. Jesus hatte jedoch von seinem Tod gesprochen, sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Also sie haben halt gedacht, aha, gut, wenn er schläft, Schlaf ist gesund, dann wird er sicher wieder gesund werden, ne? Aber er hat gesagt, nein, er ist, oder hat gemeint, er ist gestorben. Im Vers 14 sagte Jesus frei heraus zu ihnen, Lazarus ist gestorben. Kann denn Jesus Christus sowas überhaupt behaupten? Dass für ihn oder damit in Verbindung natürlich für Jehova, für Gott, der Tod wie ein Schlaf nur ist? Im Einsichtenbuch wird gesagt, für den, der die Fähigkeit und die Macht hatte, den Menschen in seinem Bilde zu erschaffen und ihn mit einem vollkommenen Körper und mit der Fähigkeit auszustatten, die ihm eingepflanzten wunderbaren Eigenschaften uneingeschränkt zum Ausdruck zu bringen, dürfte es kein unüberwindliches Problem sein, jemand aufzuerwecken. Wenn Wissenschaftler von Gott festgelegte wissenschaftliche Grundsätze dazu benutzen können, mit Hilfe eines Videobandes Szenen in Bild und Ton festzuhalten und später wiederzugeben, müsste es für den großen universellen Souverän und Schöpfer des Universums ein leichtes sein, einen Menschen aufzuerwecken, indem er dessen Persönlichkeitsmerkmale einem neu gebildeten Körper einpflanzt. Da können wir gerade wieder einen Philosophen zitieren, nämlich Voltaire, der hat das ganz einfach erklärt, der sagte, die Auferstehung ist die einfachste Sache von der Welt. Der, welcher den Menschen einmal geschaffen hat, kann ihn auch 2-mal erschaffen. Und das ist der Gedanke. Der Wachtum sagte mal, der ganze Mensch, alles, was der Tod vernichtet hat, wird durch einen neuen Schöpfungsakt Gottes ins Leben zurückgerufen. Und deshalb hat ja Jesus Christus auch gesagt, sogar die Haare eures Hauptes sind gezählt. Ne, weil wenn man auferweckt wird, möchte man ja, wenn möglich, wieder die Haare haben, die man hatte. Ne? Oder ein bisschen mehr auch, ne, vielleicht. Aber das ist dieser Gedanke. Interessant auch, dass bei Sarah, als die Engel zu Sarah kamen und sagten, dass sie einen Sohn gebären wird in hohem Alter, was biologisch nicht möglich war, sagte der Engel zu ihr, ist für Jehova irgendetwas zu außergewöhnlich? Nein, natürlich nicht. Ne? Für Jehova ist das kein Problem. Und das hat Jesus Christus gemeint, als er sagte, ne, im Vers 4, der Zweck dieser Krankheit ist nicht der Tod, sondern die Verherrlichung Gottes. Und dann sagte er im Vers 15, und ich freue mich euretwegen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Das wollte er damit beweisen, dass für ihn der Tod wie Schlafen ist. Nur heißt das jetzt, dass wir Hurra rufen können und sagen können, ja, also, nur wenn wir jetzt einen lieben Angehörigen verlieren, stell die nicht so an, reiß die mal zusammen, wir haben doch alle die Hoffnung der Auferstehung. Wie hat denn Jesus Christus reagiert? Obwohl er wusste, dass er gleich Lazarus auferwecken wird. Im Vers 33 heißt es, als Jesus daher sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr kamen, weinten, seufzte er im Geist und wurde beunruhigt. Und im Vers 35 heißt es, Jesus brach in Tränen aus. Der hat dieses Leid der Menschen gesehen und das hat ihn so bewegt, so geschmerzt, als er gesehen hat, wie schlimm dieser Feind ist, dieser Tod ist, was er alles den Menschen zuleide fügt und was auch Satan damit für eine große Verantwortung hat, weil er diese falschen Lügen verbreitet hat. Das hat ihn absolut geschmerzt und deshalb ist auch für uns Leid etwas ganz Normales. Wenn wir leiden einfach, wenn wir traurig sind, wenn ein lieber Angehöriger eben gestorben ist, dann dürfen wir leiden, dann müssen wir leiden auch, ne? Nur eins ist klar, Jesus Christus hat gesagt im Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer Glauben an mich ausübt, wird zum Leben kommen, auch wenn er stirbt. Die Auferstehung ist eine Tatsache. Und wenn man die Tage hier zusammenzählt, weiß man ja, dass Lazarus 4 Tage tot war. Und in der griechischen Mythologie war es so, also eine unsterbliche Seele kann maximal 3 Tage noch im Körper bleiben. Dann muss sie eben in den Himmel. Also er hat hiermit bewiesen, also 4 Tage tot, also da gab es überhaupt keine unsterbliche Seele mehr, ne? Sondern Lazarus war tot. Und als er auferweckt wurde, hat er auch nicht davon gesprochen, dass er irgendwo im Himmel war, sondern er war einfach tot und wurde neu erschaffen von Jehova. Deshalb hat Jesus Christus auch immer mit Überzeugung von der Auferstehung sprechen können. Wenn wir ein paar Seiten vorne schauen in Johannes Kapitel 5, da hat ja Jesus auch die Auferstehung erwähnt. Und hier wird ja von der Auferstehung gesprochen während den 1000 Jahren, weil hier von der Auferstehung des Gerichts und von der Auferstehung des Lebens gesprochen wird. Und er sagt hier im Vers 28, wundert euch nicht darüber, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gedächtnisgrüften sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die, welche Gutes getan haben zu einer Auferstehung des Lebens, die, welche Schlechtes getrieben haben zu einer Auferstehung des Gerichts. Und um das zu verfestigen, sagt er im Vers 25, wahrlich, wahrlich. Und im Vers 24 auch nochmal, wahrlich, wahrlich. Und in Johannes 1, Vers 51, in der Fußnote wird gesagt, was das wahrlich, wahrlich bedeutet. Nämlich Amen. Also das war für ihn wie das Amen. Absolute Tatsache, ja, die Auferstehung wird es geben. Und die Auferstehung gibt es. Und das ist für uns so wichtig, dass wir diese Überzeugung auch haben und dass wir uns da nicht verwirren lassen von anderen Religionen, die sagen, ja, mal schauen, vielleicht leben wir in einem Karma weiter, vielleicht werden wir reinkarniert, vielleicht leben wir als Engel im Himmel weiter. Wir wissen das alle nicht so genau und man dadurch so verwirrt wird. Nein, wir können überzeugt sein, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. Aufgrund der biblischen Erkenntnis. Und das können wir sehr, sehr schätzen, ne? Dass uns der treuverständige Sklave diese interessanten Gedanken auch vermittelt hat. Aber, wie gesagt, trotzdem müssen wir auch realistisch bleiben. In Jakobus 4, Vers 14 wird etwas, ja, eine Tatsache dargestellt von Jakobus, die uns alle natürlich auch trifft. Jakobus Kapitel 4, Vers 14 sagt, wobei ihr nicht wisst, was euer Leben morgen sein wird, denn ihr seid ein Dunst, der für eine kleine Weile erscheint und dann verschwindet. Also, wir wissen nicht, was morgen, was heute Abend noch ist. Und das trifft uns alle. Und damit stärkt die Auferstehungshoffnung uns und mildert die harte Realität des Todes. Und wir brauchen damit auch nicht in eine Panik verfallen, in eine Todesstarre oder irgendwie so. Wenn man jetzt sieht, dieser Hype von der Schweinegrippe, ja, die man einfach realistisch sehen muss, ganz klar. Oder ich denke da an Michael Jackson, ja, der dann da mit so einem Tuch rumgelaufen ist und sich vor allen möglichen Viren schützen wollte und das hat ihm auch nicht viel gebracht. Und der Apostel Paulus hat in Hebräer gesagt, dass Jesus Christus das Mittel hat, den Tod zu beseitigen, damit er alle die befreie, die aus Todesfurcht ihr Leben lang der Sklaverei unterworfen waren. Also aus Todesfurcht, aus Todesangst sind viele völlig versklavt. Und das müssen wir nicht sein, weil wir eine Hoffnung haben. Und es wäre auch nicht gut, wie viele Menschen, weil sie so verwirrt sind durch die vielen verschiedenen Arten der Religionen, und sich dann völlig von der Religion abwenden und sagen, also mir ist das alles egal, ich lebe jetzt mein Leben, jetzt weiß ich, dass ich existiere und ich warte einfach ab, was nach meinem Tod kommt, aber jetzt will ich Vergnügen haben. Das wäre auch nicht das Richtige, ne? Wenn wir in diese Richtung gehen würden. Wir können überzeugt davon sein, dass es eine Auferstehung gibt und das kann uns eben auch Trost geben. Naja, wem kann denn das Trost geben? Ich sehe hier eine ganze Menge, die älter sind. die schon Jahre, die schon Jahrzehnte in der Wahrheit sind und darauf hoffen, dass das Paradies, von dem Jesus Christus gesprochen hat, das Königreich, von dem Jesus gesprochen hat, kommen wird. Und man hat vielleicht Jahre oder Jahrzehnte gewartet. Und hier muss man auch realistisch sein. In Prediger 12, Vers 1 wird gesagt, gedenke nun deines großen Schöpfers in den Tagen deines Jünglingsalters, bevor die unglücklichen Tage herankommen oder die Jahre sich eingestellt haben, da du sagst, ich habe keinen Gefallen daran. Und hier müssen wir auch nicht schönreden und sagen, ja, das Alter, ne, ja, das gehört dazu und das ist doch nett. Nein, das Alter ist schlimm, mit Sicherheit. Das Alter ist schlimm. Der Tod ist ein Feind. Und umso mehr können wir darauf hoffen und vertrauen, dass Jehova das Altwerden und den Tod auch beseitigen wird. Aber es betrifft nicht nur die Älteren unter uns. Es kann jeden von uns schnell etwas treffen. In Prediger 9, Vers 11 heißt es, Zeit und unvorhergesehenes Geschehen trifft sie alle. Also Krankheiten, Unfälle, die plötzlich kommen können. Und plötzlich stehen wir ja vor neuen Entscheidungen, die wir treffen müssen vielleicht. Und hier haben wir auch eine Hoffnung, realistisch zu sein, dass wir jetzt nicht in Panik verfallen, wenn wir krank werden und suchen und nach dem suchen und nach der Lösung suchen, sondern einfach realistisch sind und wissen, dass das uns alle trifft und dass das die Zeit des Endes ist, die viele Menschen eben dieses Leid erfahren müssen. Und ein Punkt, der auch immer wichtiger wird, ist das, was in 2. Korinther 1, Vers 8 und 9 auch gesagt wird. Und das ist ein Punkt, der in Zukunft vielleicht auch uns betreffen kann, betreffen wird. Und auch hier wird von der Auferstehung gesprochen und von der Hoffnung auf eine Auferstehung. Hier heißt es in 2. Korinther 1, Vers 8 und 9, denn wir wünschen nicht, Brüder, dass ihr unwissend seid über die Drangsal, die uns in dem Bezirk Asien widerfahren ist, dass wir unter schwerstem Druck standen, über unsere Kraft hinaus, sodass wir selbst wegen unseres Lebens sehr im Ungewissen waren. Tatsächlich, wir hatten in unserem Innern das Gefühl, dass wir das Todesurteil empfangen hatten. Dies war, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Das ist die Hoffnung, ganz besonders, wenn es um Verfolgung geht. Und das kann uns treffen, das hat auch schon viele getroffen. Wenn es zum Beispiel um die Streitfrage des Blutes geht, wenn die Brüder hier auch standhaft waren, beim Arzt zum Beispiel, oder wenn es um Neutralität geht, loyal auch auf der Seite Jehovas stehen, wenn es um irgendwelche Dinge geht, wenn man vielleicht abschwören soll der Religion oder so. Vielleicht so, wie auch es dem Franz Reiter ging, der vor seiner Hinrichtung mit dem Fallbeil am 6. Januar 1940 aus der Haftanstalt Berlin-Plötzensee an seine Mutter schrieb. Und was schrieb er? In meinem Glauben bin ich fest überzeugt, dass ich richtig handle. Ich hätte mich hier noch ändern können, aber das wäre Untreue bei Gott. Wir alle hier wollen Gott treu sein zu seiner Ehre. Wenn ich den militärischen Eid gemacht hätte in meiner Erkenntnis, so würde ich eine Todsünde begangen haben. Das wäre ein Übel für mich. Es gäbe für mich keine Auferstehung. Ich halte mich aber daran, was Christus sagt, wer das Leben sucht, der wird es verlieren und wer es verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und nun, meine liebe Mutter und alle Geschwister, ich habe heute mein Urteil erhalten und erschreckt nicht, es lautet auf Tod und wird morgen früh ausgeführt. Ich habe meine Stärke von Gott erhalten, so wie es auch jedem wahren Christen ergangen ist von jeher. Die Apostel schreiben, wer von Gott geboren ist, kann nicht sündigen, und so auch ich. Das habe ich euch bezeugt und ihr habt es erkennen können. Meine Lieben alle, macht euch kein schweres Herz. Es wäre für euch alle gut, die Heilige Schrift besser zu kennen. Wenn ihr alle standhaft seid bis in den Tod, so können wir uns bei der Auferstehung wiedersehen. Euer Franz, auf Wiedersehen. Ja, ne? Beeindruckend, wenn man das sieht, was die Auferstehungshoffnung alles bewirken kann, wie man treu zu Jehova stehen kann. Und das ist auch die Zuversicht für uns, das ist auch die Ermunterung für uns, in jeder Situation immer auf Jehovas Seite stehen und treu zu ihm stehen. Wenn wir jetzt daran denken, die Pressemitteilung ist gerade gekommen, auch heute, ne, wenn es um Haiti geht, auch dort haben wir bisher 58 Brüder zu beklagen. Ne? 58, das ist sehr viel. Ne? Das ist sehr traurig, aber wir haben die Auferstehungshoffnung. Und das kann uns ganz bestimmt stärken und das wird auch die Brüder dort sehr stärken. Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Lehre der Auferstehung etwas ganz Außergewöhnliches ist, etwas ganz Besonderes ist und uns auch trennt von den anderen Religionen. Weil wir wissen, was kommen wird, was Jehova für uns tun wird. Und deshalb sollten wir auch das beherzigen, was in Sprüche 27, Vers 11 gesagt wird. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, sagt Jehova, damit ich dem, der mich höhnt, eine Antwort geben kann. Wir können Jehova helfen, Satan eine Antwort zu geben, der diese falschen Lehren verursacht hat, die Lehre der unsterblichen Seele, und der dadurch die Menschheit so verwirrt hat. Und das müssen wir den Menschen auch erzählen. Und für uns persönlich muss das zutreffen, was in Hiob gesagt wird. Und das möchten wir zum Abschluss nochmal lesen. Hiob Kapitel 14, Vers 14 und 15. Das ist die Zuversicht, die Hiob hatte. Und das ist die Zuversicht und die Hoffnung, die wir auch heute haben können und auch haben sollten. Hiob Kapitel 14, Vers 14 und 15. Er sagt hier, wenn ein kräftiger Mann stirbt, kann er wieder leben? Alle Tage meiner frohen Arbeit werde ich warten, bis meine Ablösung kommt. Du wirst rufen und ich werde dir antworten.